Servus zu einer neuen Folge von Forstcast, dem Podcast für alle, die mehr über den Wald wissen wollen. Bei uns erfahrt ihr jeden Monat Spannendes aus Waldforschung und Forstpraxis.
Mein Name ist Hildegard Vogel und ich bin Försterin an der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft am Forstcampus in Weinstephan. Heute kläre ich, ob Heizen mit Holz Klimasünde oder Klimaschutz ist, wie die Versorgungslage in Bayern ausschaut und worauf es beim Heizen mit Holz ankommt. Dabei hilft mir Johannes Metsch, einer unserer Holzexperten. Johannes, ich weiß, dass Holzenergie nur eines deiner Fachgebiete ist. Was genau machst du bei uns an der LWF?
Ja, also ich arbeite in der Abteilung Forsttechnik, Betriebswirtschaft und Holz, die Abteilung 4 der LWF, und bin zuständig für die Holzverfügbarkeit, betriebswirtschaftliche Fragestellungen, aber eben auch die Energieholzmarktberichte.
Energieholzmarktbericht, das klingt für mich jetzt recht komplex und umfangreich. Ich frage jetzt einfach mal nach, was ist das und wer liest den?
So ein Energieholzmarktbericht, der stellt Aufkommen und Verbrauch von Energieholz in Bayern gegenüber. Und das machen wir seit etwa 2012 im regelmäßigen Turnus. Das heißt, er erscheint inzwischen alle 2 Jahre. Und der aktuellste Energieholzmarktbericht betrifft 2022, also eigentlich genau das Jahr der Energiekrise. Wozu braucht man so einen Energieholzmarktbericht? Also der Energieholzmarktbericht stellt Zahlen und Fakten für alle Akteure in der Forst- und Holzbranche zusammen, für die Politik, aber auch die Wissenschaft oder einfach am Wald Interessierte. Denn letztendlich wissen wir gar nicht so genau, wie viel Energieholz in Bayern verbraucht wird. Und dazu versuchen wir, die Zahlen zu erheben, beziehungsweise Zahlen, die verfügbar sind, vom Landesamt für Statistik oder anderen Quellen, aufzubereiten und die in den marktpolitischen oder auch den politischen Kontext einzuordnen. Und das haben wir eben das letzte Mal für das Jahr 2022 gemacht. Das Jahr 2022 war natürlich ein besonderes Jahr. Das war das Jahr der Energiekrise. Und in dem Zusammenhang haben wir dann natürlich auch ein paar Besonderheiten auf dem Energiemarkt feststellen können.
Kurz gesagt, ihr stellt fest, woher das Energieholz in Bayern kommt, wie viel es bei uns im Freistaat gibt und wie viel wir Bayern davon verbrauchen. Du sagst, ihr müsst natürlich auf Zahlen, die bereits verfügbar sind, Zahlen, die andere bereits aufbereitet haben, all diese Zahlen sammelt ihr zusammen und führt sie zusammen und setzt sie in den Referenzrahmen. Das heißt, die Zahlen sind natürlich jetzt alle von 2022. Wenn ich da reinschaue, werde ich da keine aktuellen Holzpreise finden. Das heißt, ich jetzt als Waldbesitzerin würde jetzt reingucken und sagen, ich suche eine Info, was ist gerade ein angemessener Preis für mein Kaminholz? Das finde ich darin nicht, oder?
Genau, das hast du richtig verstanden. Also der Energieholzmarktbericht, ich bezeichne ihn auch oft lieber eher als ein Rohstoffmonitoring für Holz in Bayern. Das gibt es auf Deutschland-Ebene auch. Und wir setzen halt nur den besonderen Fokus auf Energieholz, weil es eben auch politisch interessant wird. Es gibt da ja zahlreiche Diskussionen drüber, dass der Wald nur für die energetische Nutzung verwendet wird. Und mit unserem Energieholzmarktbericht zeigen wir eben, dass da eine enge Verzahnung zwischen der stofflichen und der energetischen Nutzung stattfindet und das Energieholz halt oft ein Koppelprodukt ist oder ein weiteres Produkt, das auch im Herstellungsprozess für Schnittholz oder für andere Holzwaren anfällt und dann auch weiterverwendet werden kann. Nichtsdestotrotz werden natürlich auch aus dem Wald Bäume entnommen, die direkt in die energetische Verwendung gehen. Für eine Preisübersicht ist der Energieholzmarktbericht sicherlich nicht das richtige Instrument. Wir zeigen da die Preise nur auf, um entsprechende Marktentwicklungen einordnen zu können. Letztendlich gibt es da aber auch aktuellere Daten. Also wir erheben jedes Jahr die Schaltholzpreise unter den Privatwaldbesitzenden, fragen dazu sowohl den gewerblichen Brennholzhandel ab, als auch wirklich die Waldbesitzer an sich und machen da eine Preisstatistik, wie viel das Energieholz aktuell kostet.
Wo finde ich diese Preisstatistik? Ist die im Energieholzmarktbericht irgendwie eine Anlage drin oder finde ich die woanders, zum Beispiel auf der Homepage bei uns?
Die Preiserhebung findet immer im Winter oder in der Heizsaison statt. Das war jetzt über Weihnachten. Und dann werden die Daten von uns ausgewertet und im Februar findet man die im Landwirtschaftlichen Wochenblatt. Das ist so die erste Veröffentlichung.
Okay, alles klar. Also jetzt wissen unsere Hörer, wenn sie eher eine größere Marktanalyse haben, dann lesen Sie den Energieholzmarktbericht. Wer aktuelle Preise haben will, der hat im Februar das Landwirtschaftliche Wochenblatt im Blick. Du hast schon gesagt, wir sprechen über Energieholz und du hast aber auch Begriffe verwendet wie Scheitholz, Brennholz. Lass uns kurz klären, was genau ist Energieholz? Für mich ist nämlich Energieholz so eine Art Sammelbegriff für Hackschnitzel, Pellets und ich sage auch mal das klassische Kaminholz, also Scheitholz. Ist das alles oder ist Energieholz noch mehr?
Energieholz ist ein Sammelbegriff und das Scheitholz, Hackschnitzel und Pellets hast du schon ganz richtig erfasst. Das sind auch Sortimente, die in den privaten Haushalten eingesetzt werden. Darüber hinaus gibt es natürlich dann noch Briketts oder unbehandeltes Altholz, was man auch privat verwenden kann. Man muss aber auch betrachten, dass es ja auch im größeren Kontext, also zum Beispiel in industriellen Zusammenhängen, bei der Trocknung von Schnittholz oder sowas, auch Verwendung von Energieholz gibt. Also die Sägewerke verbrennen da Teile davon und da können Sägenebenprodukte, also zum Beispiel die Schwarteln, Abschnitte, brüchiges Holz, die Sägespäne, Hobelspäne mit verbrannt werden, was wir dann unter diesen Sägenebenprodukten verstehen. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die Abfallverbrennung, wo das klassische Altholz in den Altholzkategorien A1 bis A4, was auch aus Siedlungsmüll stammt, mitverbrannt wird. Und auch das versuchen wir mit zu erfassen bei unseren Berichten.
Also Abfallmüll, das sind sozusagen verarbeitete Holzprodukte, die nicht mehr verwertet werden können, die einfach, ich sag mal, Müll sind. Man kann sie nicht mehr recyceln, also kommen sie dann zum Schluss in die energetische Verwendung. Ich sage jetzt, wenn mein Holztisch einfach nicht mehr ist oder mir der Holzstuhl unterm Hinter zusammengekracht ist, das ist so dieses klassische Altholz. Und je nachdem, wie das behandelt worden ist, ob es lackiert ist, Farbe, Kleber, wie auch immer, wird es dann in diese Schadholzstufen einsortiert.
Genau, und da gibt's aber auch einen Teil, der stofflich verwendet wird, also in Spanplatten beispielsweise. Man versucht da auch inzwischen den Anteil der stofflichen Nutzung zu erhöhen, einfach aus Kreislaufwirtschaftsgesichtspunkten. Ja, es ist nachhaltiger, man verbraucht weniger Ressourcen. Und was aber halt nicht aktuell Verwendung in der Holzwerkstoffindustrie findet, wird häufig verbrannt. Ja.
Also wo das Recycling, das Holzrecycling einfach natürliches Ende findet, da ist dann der Kamin angesagt.
Genau. Oder die Verbrennungsanlage.
Genau. Der industrielle oder der private Kamin.
Genau.
Johannes, dann lass uns heute über Scheitholz reden, sonst wird diese Podcast-Folge viel zu lang. Ich denke, unsere Hörer interessiert am meisten, wie sich Energieholz in privaten Haushalten verwenden lässt.
Ja, also wir haben ja im Energieholzmarktbericht auch mal geguckt, wie viel Holzfeuerung gibt es denn so in den privaten Haushalten. Und dazu ziehen wir auch immer Daten des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks hinzu. Und nach deren Statistik gibt es aktuell 2,7 Millionen Einzelraumfeuerungen, also das, was man so unter Kaminofen versteht, in den privaten Haushalten. Und passend dazu sieht man auch, dass gerade das Scheitholz eben eine große Bedeutung in den Privathaushalten hat. Also man kann sich das so vorstellen, wir haben unseren Energieholzmarktbericht, in dem wir den gesamten Holzmarkt erfassen. Der gesamte Holzmarkt, sowohl die energetische als auch die stoffliche Verwendung, sind etwa 40 Millionen Festmeter, die 2022 verbraucht wurden. Die Hälfte davon geht in energetische Verwendungen und die wiederum zur Hälfte in die Biomasse-Heizkraftwerke und zur anderen Hälfte eben in die Privathaushalte. Und von den Privathaushalten, was dann rechnerisch 10 Millionen Festmeter wären, sind um die 7 Millionen Festmeter tatsächlich Scheitholz. Also man sieht, das ist das relevanteste Sortiment, was in den privaten Haushalten verwendet wird.
Heizen die Bayern gerne mit Holz und auch gerne mit Scheitholz?
Ja, also ich denke, das Scheitholz hat eine große Bedeutung, weil da mit Sicherheit eine gewisse emotionale Bindung dran ist. Also man verbindet das ja auch so ein bisschen mit einem tradierten Leben, bäuerlichen Strukturen ganz oft. Aber es ist auch so, viele Bayern besitzen halt Privatwald und Holz aus dem eigenen Wald zu verfeuern, ist ja ungefähr wie sein eigenes Gemüse zu ernten und zu verkochen. Ich denke, das hängt schon stark damit zusammen.
Ja, das ist auch mein persönlicher Eindruck als, ich sag mal, Zugreuster. Der Durchschnittsbayer ist auch gerne unabhängig. Also er macht es auch gerne selbst, seine Dinge. Und diese Selbstversorgung, also Energie für den Eigenbedarf zu produzieren, ist beim Energieholz anscheinend eine große Motivation und ein großer Antrieb. Und laut euren Daten vor allem bei privaten Waldbesitzern. Ist das jetzt der einzige Grund, also dieser Antrieb, sich selbst zu versorgen und auch ein Stück weit energieunabhängig zu sein, warum gerade private Waldbesitzer und auch gerade kleinere private Waldbesitzer deutlich mehr Energieholz produzieren wie größere Waldbesitzer oder Forstbetriebe? Wäre es für die kleineren nicht auch ökonomisch und auch ökologisch sinnvoller, mehr Stamm- und Bauholz zu produzieren als Energieholz? Denn ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, dass eine gerade Buche oder eine makellose Eiche im Kamin landet, statt als schöner Tisch in meinem Esszimmer, da blutet mir mein Försterherz.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, du hast da auch einige der Veröffentlichungen zu den Holzeinschlagsstatistiken im Privatwald gelesen. Und gerade da kann man rausziehen, dass insbesondere im Privatwald bis zu 20 Hektar der Anteil an energetisch genutzten Holz sehr hoch ist. Also der liegt da über der Hälfte des Einschlags. Und die Gründe dafür, naja, ist schon so, dass im Privatwald die Erschließung eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt. Also es ist nicht alles so gut erschlossen wie in den größeren Privatwaldbesitzen oder in den kommunalen Forstbetrieben oder auch im Staatswald. Man hat teilweise eine schwere Zugänglichkeit, das Holz dann auch rauszukriegen. Dann ist auf der anderen Seite eben das Thema, dass man vielleicht eine Holzheizung hat schon immer und sich selbst versorgen möchte und kann. Und es ist natürlich die bessere Option, das selbst zu machen, als wie es Geld dafür auszugeben und zuzukaufen. Und es sind dann aber auch ganz oft Situationen, in denen vielleicht das jetzt gar nicht ökonomisch ist, auch das Holz zu vermarkten, weil wir einerseits die Mengen bündeln müssten, dass es entsprechend abgeholt wird. Manchmal reichen die Qualitäten aber einfach auch nicht aus. Die Bandbreite reicht von der Selbstversorgung auf der einen Seite bis hin zu ja, emotionalen Themen vielleicht.
Genau, oder auch ganz klaren wirtschaftlichen Faktoren. Ich kriege das Holz gar nicht, also großes Bauholz oder Stammholz gar nicht aus meinem Wald raus, aber vielleicht mit meinem kleinen Schlepper kriege ich dann doch irgendwie das Energieholz raus. Oder das Holz ist einfach von der Qualität her nicht so gut, dass ich sagen kann, ja, ich mache einen kleinen Teil Stammholz, da reichen meine Qualitäten, aber mit dem Rest, ich kann das nicht verkaufen, bevor es da steht und mir umkippt und vom Käfer gefressen wird oder andere Sachen passieren oder Schaden nimmt, dann nutze ich eben einen Teil im Sinne der Nachhaltigkeit und nutze das energetisch und stecke es in meine Holzheizung. Johannes, das habe ich verstanden und kann ich auch gut für den kleinen Privatwald nachvollziehen. Aber nochmal, ist es nicht sinnvoller, das Holz zu verbauen und damit Kohlenstoff langfristig zu binden, statt in dem Holz gespeicherten Kohlenstoff durch den Kamin in die Atmosphäre zu pusten?
Ja, Hildegard, da hast du natürlich recht. Es ist besser, das Holz stofflich zu nutzen, als es direkt zu verbrennen. Aber es gibt einfach nicht immer diese Möglichkeiten. Also wenn wir ein Produkt draus machen können, weil es von der Dimension und von der Holzart her passend ist und ein Markt dafür vorgesehen ist, dann würde ich in jedem Fall oder dann sagen wir in jedem Fall, dass eine stoffliche Verwertung vorzuziehen ist. Und erst am Ende eines Lebenszyklus, also wenn wir das Produkt, das erste Produkt genutzt haben, es dann vielleicht recycelt haben und es dann schließlich ja auf dem Sperrmüll landet, weil keine weitere Verwendung mehr möglich ist, dann ist eine energetische Nutzung sinnvoll. Also klassisches Kaskadennutzungsprinzip. Es gibt aber eben auch Sortimente, für die fallen eigentlich keine anderen Verwendungen an. Das ist aktuell der Stand. Da gibt es keinen Markt dafür, keine Technik, das teilweise aufzubereiten. Und da macht dann eine energetische Nutzung sinnvoll. Ich denke da jetzt ganz klassisch zum einen an den Teil von einem Baum, also wo starke Äste dabei sind. Die sind einfach bisher nicht stofflich verwendbar. Man kann da aber noch sehr gut Hackschnitzel draus machen. Oder wenn das in einem Forstbetrieb bei der Holzernte anfällt, kann das von dem Förster oder der Försterin auch noch als Energieholz verkauft werden. Und es kommen dann Selbstwerber, die da ihr Brennholz rausmachen.
Das heißt, ich habe die Frage am Anfang eigentlich falsch gestellt. Die Frage ist dann nicht, ob wir mit Holz heizen, sondern die Frage ist, wie wir mit Holz heizen, damit Holz ein klimaschonender Energie- und Wärmelieferant sein kann.
Genau, also bei der Verbrennung von Holz wird genau der Kohlenstoff ausgestoßen, den der Baum im Laufe seines Lebens durch das Wachstum gebunden hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, man würde stattdessen Kohle oder Erdöl oder Gas verheizen, dann wird da ja eigentlich fossil gebundener Kohlenstoff, also der auch mal aus Pflanzen bestanden hat, wieder in die Atmosphäre gebracht. Dieser Kohlenstoff ist aber eigentlich festgebunden im Erdboden. Und aus dieser Perspektive macht es dann schon Sinn, wenn wir da fossile Brennstoffe durch Holzbrennstoffe substituieren können. Allerdings gibt es ja auch andere Entwicklungen, wenn wir jetzt mal an Wärmepumpen, Windkraft, Solarenergie denken, die natürlich den erneuerbaren Energiemarkt verändern werden perspektivisch. Und dann ist die Frage, ob wir nicht irgendwann an einen Punkt kommen, an dem das Heizen mit Holz dann mit einer Technologie verglichen werden muss, die gar kein CO2 mehr ausstößt und es vielleicht aber auch andere Verwendungen für Holz gibt. Und dann kann sich das Bild wieder komplett ändern.
Das heißt, ich nehme jetzt einfach so mit, aktuell Stand der heutigen Technik, Stand der heutigen Wissenschaft, Stand der heutigen Praxis ist, ich kann weiterhin gut mit Holz heizen, wenn ich ein paar Dinge beachte. Hast du ein paar Tipps für uns, wie wir mit gutem Gewissen mit Holz heizen können, was da wichtig ist zu beachten?
Ja, also zunächst einmal muss gesagt werden, dass wir nicht unsere komplette Energieversorgung durch Holz decken könnten. Also ein unbegrenzter Ausbau der energetischen Holzverbrennung wäre gar nicht möglich, um unseren Energiebedarf heute zu decken. Für den Stand heute, was wir an Energieholz verbrauchen, kann ich natürlich sagen, das Wichtigste ist, auf die Herkunft des Holzes zu achten. Ich meine, es sind viele Brennstoffe, wie zum Beispiel Pellets, Briketts, werden aus Resthölzern hergestellt und sind demnach aktuell eigentlich ein Abfallprodukt aus der Schnittholzherstellung beispielsweise. Aber wenn wir eben Scheitholz kaufen, dann sollten wir auch drauf gucken, oder aber auch bei Pellets, dass die möglichst aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft stammen. Ja, und da spricht auch immer wieder das Thema Regionalität als wichtiges Kriterium an. Kurze Transportwege verursachen weniger Emissionen beim Transport. Das wäre eine wichtige Sache. Und jetzt gerade mal für unsere Holzheizer, die mit Scheitholz heizen, ist immer das Wichtige, Trocknung beachten, weil nur ein trockenes Scheitholz brennt gut, liefert die entsprechende Menge Energie und verursacht entsprechend wenig Feinstaubemissionen. Ja, wer einen Kamin zu Hause hat, dem kann ich natürlich auch noch empfehlen, den Ofenführerschein zu machen. Den gibt es bei unseren Kollegen vom TFZ als Video, weil man anscheinend auch schon beim Anzündvorgang und als nicht sehr versierter Betreiber viele Fehler machen kann und allein durch das richtige Anzünden und die Verwendung des richtigen Brennstoffs schon die Staubemissionen deutlich senken kann. Dazu kommen natürlich dann neue Technologien in den Einzelraumfeuerungen, also den Kaminöfen. Da kann man auch nachrüsten, beziehungsweise für manche ist es ja auch gesetzlich verpflichtet.
Das heißt, für alle unter uns, die mit Holz heizen, ist einfach wichtig, nachhaltige Forstwirtschaft oder Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, kurze Wege, trockenes Holz, ja, aktuelle Technik verwenden und ganz wichtig, den Ofenführerschein machen.
Ja.
Danke. Johannes, wenn Holz nach wie vor eine Heizart unter vielen bleibt in absehbarer Zeit, dann interessiert mich und sicher auch die Hörer, bleibt ihr mit eurem Team an dem Thema weiter dran oder ist alles erforscht und von euch aufgeschrieben worden, was es zur Holzenergie zu wissen gibt?
Also hinsichtlich der Holzenergie wurde bereits viel erforscht. Was wir allerdings schon weiter beobachten wollen, ist der Energieholzmarkt an sich, weil sich da ja auch immer wieder neue Entwicklungen ergeben und durch diese enge Verzahnung von stofflicher und energetischer Nutzung ja auch neue Trends darstellen können, die wir eigentlich auch beobachten wollen. Und es geht ja da eben um den gesamten Rohstoff Holz. Insgesamt sind wir gerade aber auch mit Projekten beteiligt, wo es um eine vermehrte stoffliche Nutzung von Altholz beispielsweise geht oder ein anderes Projekt, wo wir die Klimaschutzleistung der bayerischen Forst- und Holzwirtschaft quantifizieren wollen, in dem, was in Holzprodukten gespeichert wird und was auch der Wald speichert.
Das klingt spannend und es erleichtert mich so ein bisschen, dass ihr auch an diesem doch zwar gut erforschten Thema dranbleibt, aber auch das Ohr am Markt behaltet und auch gerade mit Blick auf den Klimawandel einfach weiter dranbleibt, zu gucken, was ändert sich, was ist neu und wie können wir in Bayern darauf flexibel reagieren und dass wir uns so nicht so ein bisschen auf unsere bisherigen Forschungsarbeiten und Publikationen bequem ausruhen. Nichtsdestotrotz habt ihr bisher ganz tolle Merkblätter, Praxishilfen, Beiträge und auch FAQs zusammengestellt zum Thema Holzenergie. Also nicht nur zum Thema Scheitholz, sondern wirklich zum Thema Holzenergie, Pellets, Lagerung, Scheitholz, Energieholz an sich, Waldhackschnitzel, was es nicht alles gibt. Wir packen euch das alles in die Shownotes und da kann sich dann jeder das raussuchen, was er braucht zum Thema Energieholz. Mit dem Thema Energieholz, Johannes, sind wir jetzt fertig. Bevor ich dich gehen lasse, habe ich aber links eine letzte Frage und das frage ich jeden, der hier bei uns im Forstcast vorbeischaut. Stell dir mal vor, Johannes, du bist ein alter, ehrwürdiger Herr, du bist in Rente, du sitzt am prasselnden Kaminfeuer mit gut getrocknetem Scheitholz und der Kamin ist auf dem neuesten Stand der Technik. Das Holz kommt aus nachhaltiger Waldwirtschaft und du hockst da, hast eine Decke über den Knien, eine Tasse heißen Tee in der Hand und um dich herum sitzen deine Enkel und sagen, Opa Johannes, erzähl uns mal deine beste Waldgeschichte. Was wäre das?
Ja, da fällt mir eigentlich eine Geschichte ein, die ich im Studium erlebt habe. Wir sind auf Exkursion gewesen Richtung USA und haben davor noch einen Abstecher nach Kanada gemacht, weil das von der Flugroute auch günstig war und waren dann auf Vancouver Island und sind dann in den Küstenregenwald gegangen. Und das war eine sehr beeindruckende Situation, weil wenn man bei uns an die Küste denkt, dann ist meistens sehr, sage ich mal, schlecht geformte, krüppelige Kiefern, mattwüchsig. Ja, es gibt auch manche Buchenwälder. Und da stehst du wirklich in einem Wald mit hohen Vorräten, wahnsinnig große Bäume. Es ist natürlich alles unter Schutz gestellt. Also es ist ein Nationalpark meines Wissens nach. Und dann gehst du durch diesen Wald mit wirklich großen Bäumen und kommst am Ende am Meer raus und am Strand. Und ja, also das war wirklich sehr beeindruckend.
Jetzt stelle ich mir auch eine skurrile Situation vor. Man kommt aus so einem gefühlt riesigen Wald raus, tritt raus hinter einem 30, 40, 50 Meter hohe, dicke Bäume. Und dann steht man auf einmal mit den Füßen im Sandstrand und das Meer vor einem. Johannes, vielen Dank fürs Teilen. Vielen Dank, dass du deinen Fachinput mit uns geteilt hast. Auch vielen Dank für diese tolle Waldstrandgeschichte. Ich entlasse dich jetzt wieder zurück an deine Arbeit. Du bist von unserem Aufnahmepunkt tatsächlich nur ein paar Bürotüren entfernt. Ich bin gespannt, was die aktuellen Scheitholzpreise jetzt in eurer Auswertung ergeben haben und werde auch einen Blick auf das landwirtschaftliche Wochenblatt werfen im Februar. Das liegt bei uns im Sozialraum auch aus. Danke, Johannes. Und für euch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns.
Vielen Dank, Hildegard.
Wenn ihr tiefer in das Thema einsteigen wollt, findet ihr weitere Infos und Links wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns weiter. Gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung. Wer von euch mehr Waldwissen will, abonniert unseren Podcast. Besucht unsere Webseite auf lwf.bayern.de oder folgt uns auf LinkedIn. Wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt mir einfach. Ich finde hier an der LWF bestimmt die passende Fachfrau oder den passenden Fachmann, der eure Waldfrage beantworten kann. Das war's für heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Und wir hören uns nächsten Monat wieder mit einer neuen Folge von Forstcast, eurem Waldpodcast.
Psst, jetzt kommen die Outtakes. Nochmal. Ich muss einen Schluck trinken. Hab Fusseln im Mund. War das gut verständlich oder habe ich ein bisschen genuschelt? Genau, das war's. Okay.